Ich komme zur Bibeltextlesung. Ich lese aus Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Lukas 11, die Verse 1 bis 13. Und ich bitte euch, zur Ehre Gottes aufzustehen. Und es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war. Und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger ihn an: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Türe ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben werden. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er ihm um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihn statt des Fisches eine Schlange? Bis dahin das Wort Gottes. Herr, wir bitten um dein Wort jetzt. Wir bitten um Führung auch für Rally, der uns das Wort aufschließt. Herr, erbarme dich seiner und öffne du uns die Herzen, Herr. Amen.
Ja, das Gebet, das der Herr den Jüngern lehrte, was wir im Allgemeinen als das Vaterunser kennen oder bezeichnen. Vielleicht kann man das irgendwann nochmal ändern. Ich habe das eigentlich überschrieben, das Vaterunser, Inhalt und Bedeutung. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn man sagt Inhalt und Anwendung. Das bezeichnet das, glaube ich, etwas genauer. Und wir wissen ja von unserem Herrn Jesus Christus, dass er zu jeder Zeit mit seinem Vater verbunden war. Es gab keine Zeit, in der er nicht mit ihm verbunden war, außer in diesem einzigen Moment, als die Sünde der Welt am Kreuz auf ihm lag. Da hat der Vater sich für einen kurzen Moment von ihm abgewendet. Aber ansonsten gab es keine Zeit, in der Jesus Christus nicht mit seinem Vater verbunden war. Und dennoch hat er regelmäßig das hörbare Gespräch, also das Beten, das Reden mit Gott, das hat er regelmäßig getan. Er hat das meistens allein getan, aber er hat es auch in Gegenwart der Jünger getan und er hat es in besonderen Fällen sogar getan, wenn viel Volk dabei war. Und für die Jünger gehörte es nach dem Vorbild ihres Herrn und Meisters, gehörte das Beten zu ihrem alltäglichen Leben als etwas absolut Selbstverständliches genauso dazu wie die Aufnahme von täglicher leiblicher Speise und Nahrung. Aber es war doch so, wenn man das sah und wenn man es vor allem hörte, dann hat der Herr Jesus doch ganz anders gebetet als seine Jünger. Und aus diesem Text erfahren wir auch, dass zum Beispiel Johannes der Täufer nicht nur ein Bußprediger war, sondern dass er ein Beter war und dass er auch seinen Jüngern nicht nur gelehrt hat zu beten, sondern dass er sie gelehrt hat zu beten. Weil jegliche Predigt und jegliche Weitergabe von Wort Gottes, die nicht unter Gebet passiert oder nach Gebet passiert, wird nicht viel Erfolg haben. Und Johannes der Täufer hat das auch öffentlich getan, denn sonst hätten andere Menschen und auch hier eben die Jünger Jesu, hätten das nicht mitbekommen, sondern es wird in der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und das bedeutet doch, dass das Gespräch mit Gott, das wahrhaftige Beten, das ernsthafte Beten, bleibt nicht verborgen und soll auch nicht verborgen bleiben. Aber ganz besonders wichtig ist dabei, dass es niemals ungehört und ohne Folgen bleibt. Ernsthaftes Gebet an die richtige Stelle gerichtet, Wolf hat das auch sehr gut gesagt, dass jegliches Gebet, das nicht im Namen von Jesus Christus an den himmlischen Vater gerichtet ist, das verpufft, das geht irgendwo hin, aber es kommt nicht an. Es gibt Ausnahmefälle, wenn Menschen wirklich Gott suchen, das ist noch etwas anderes. Aber wahrhaftige Anbetung geht nur über Jesus Christus zum Vater. Und es war den Jüngern ein Bedürfnis, so zu beten, wie es Gott wohlgefällig ist. Es war ihnen also nicht egal, dass sie gesagt haben, sie tun es einfach und in irgendeiner Form. Nein, es war ihnen wichtig, in der richtigen Art und Weise mit dem himmlischen Vater zu sprechen. Und das war auch ihr Grund, warum sie zu unserem Herrn Jesus sagten, Herr, lehre uns beten. Viele Worte zu machen, einfach viel zu sprechen, darauf kommt es überhaupt nicht an. In Matthäus 6, Vers 7 bezeichnet der Herr Jesus, wenn Menschen viele Worte machen, als Geplapper. Sondern es muss schon etwas dahinter stehen, wenn wir mit Gott reden. Und weil es den Jüngern eben so wichtig war, recht vor Gott zu beten, bitten sie unseren Herrn Jesus, sie rechtes Beten zu lehren. Und nun beginnt der Herr, sie zu lehren mit den Worten, die wir eben als dieses Vaterunser bezeichnen. Aber es ist erstaunlich, dass der Herr Jesus selber diese Worte zumindest meines Wissens und nachfolgend in der Bibel, niemals in dieser Reihenfolge oder genau so immer und immer wieder gebetet hat. Das ist sehr, sehr, was heißt erstaunlich. Es ist eigentlich, wenn man es genau sieht, ist es auch klar, warum das so ist. Denn es ist nicht so, dass es genau darauf ankommt, diese Worte wortwörtlich nachzusprechen. In der Kirchengeschichte hat das leider dazu geführt, dass diese Worte eher liturgisch während der Gottesdienste heruntergerasselt werden, ohne dass viele derer, die diese Worte mitsprechen, sich dessen bewusst sind, was sie dort vor dem lebendigen Gott und heiligen Gott aussprechen. Und deswegen ist es wichtig, ihr Lieben, dass wir in unseren Herzen recht bedenken, was wir von Gott erbitten und warum wir ihn darum bitten. Denn unsere Gebete werden gehört und sie werden etwas bewirken. Ich habe das mal erlebt, dass jemand sagte oder dass jemand erlebt hat, dass er über das Erfüllen seines Gebetes sehr erschrocken und betrübt war. Jetzt wird sich einer fragen, warum? Er sollte doch eigentlich fröhlich sein, wenn er Gebetserhörung erfahren hat. Aber diese Person war so ehrlich und sagte, sie hat darum gebeten, dass jemand Strafe erfährt, weil er etwas getan hatte, was ihm total missfallen hat und was nach seinem Verständnis einfach bestrafungswürdig war. Und er hat ganz konkret dafür gebetet. Und jetzt traf diese Strafe ein. Das hat seine Seele nicht gut getan. sondern er wurde sich dann bewusst, er hat darum gebittet und gebeten, dass diesem Menschen das widerfährt. Und deswegen ist es, war es für mich ein gutes Beispiel, dass wir in unseren Herzen immer recht überlegen, was wir bitten, was wir beten, was wir möchten, dass Gott tut. Dass wir uns auch darüber im Klaren sind, dass wir die Konsequenzen auch tragen bzw. ertragen können, wenn tatsächlich unseren Gebeten so nachkommt, wie wir es wünschen und formulieren. Wenn wir nun konkret über das Vaterunser nachdenken, wie wir es ja nun mal bezeichnen, dann sollten wir zuallererst bedenken, dass diese Worte eigentlich Menschen beten sollten, die durch den schriftgemäßen Glauben, also so wie die Schrift es sagt, an Jesus Christus, in einer geordneten Beziehung zu Gott leben. Denn der Herr lehrt diese Worte nicht dem gesamten Volk, sondern er lehrt sie seinen Jüngern. Und eine Ausnahme, ich habe das kurz angedeutet, eine Ausnahme sehe ich vielleicht dort, wo Menschen vielleicht wirklich Gott suchen und sie nicht wissen, wie sie sich Gott nähern können und so aus dieser Not heraus vielleicht diese Worte sprechen, die sie vielleicht in der Kindheit gelernt haben oder auch bei der Konfirmation mitbekommen haben. Denn Gott sieht im Gegensatz zu uns Menschen in erster Linie immer auf das Herz und nicht ausschließlich auf unsere Lippen. Bei den Worten, die der Herr den Jüngern auf ihre Bitte hin lehrte, da kommt es eben weniger darauf an, diese Worte in genauer Reihenfolge nachzusprechen, als vielmehr darauf, dass wir erkennen, was dieses Gebet in einzelnen Punkten auch als Ganzes konkret beinhaltet und dass zudem eine klare Linie darin zu erkennen ist. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. So beginnt dieses Gebet. Oder so beginnt es, dass der Herr sie lehrt. Und man könnte hier vielleicht für uns zum besseren Verständnis auch übersetzen, unser Vater im Himmel, du bist heilig, ja sogar dein Name ist heilig. Das Volk Israel zum Beispiel hat so eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie nicht einmal seinen Namen aussprechen wollen. Das hat uns der Herr ja nun in wunderbarer Weise erlaubt. Aber wir sollen immer bedenken, Gott ist heilig und auch schon das Nennen seines Namens ist etwas Bedeutendes. Und das ist auch ein Rat an alle Menschen, die so fröhlich jeden Tag, ohne darüber nachzudenken, den Namen Gottes missbrauchen. Ach Gott und oh Gott und wie auch immer. Wenn ich manchmal mit Menschen spreche, die keine Beziehung zu Gott haben, innerhalb eines relativ kurzen Gespräches fällt da so oft, aber nicht bewusst, sondern missbräuchlich, der Name Gottes, dass ich denke, der muss obergläubig sein, weil wie kann man den Namen Gottes so oft aussprechen? Aber das Gegenteil ist der Fall. Und du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das heißt, wenn du Gott, wenn du Jesus Christus nennst und ansprichst, dann soll das auch in einer Beziehung zu ihm geschehen, beziehungsweise es soll eine Aussage haben, wo es um ihn geht. Der Begriff heilig ist in der Bibel ausschließlich auf Gott bezogen und bezieht sich in seiner ganzen Bedeutung einzig und allein auf ihn. Heilig bezeichnet sein Anderssein und seine Überlegenheit gegenüber allen Geschöpfen und allem Geschaffenen. Gott ist niemand einmal annähernd gleich in seiner Macht. In 2. Mose 15, Vers 11 lesen wir unter anderem etwas davon, dass Gott heilig ist, dass Gott allmächtig ist, dass Gott aber auch schrecklich, löblich und wundertätig ist. Ich höre immer wieder, wenn Menschen vom lieben Gott sprechen. Das ist ein Irrtum. Er ist ein liebender Gott, aber er ist nicht der liebe Gott. Das bringt uns immer in Versuchung zu denken, doch Gott ist ein lieber Gott und mit seiner Liebe deckt er alles zu und er vergeltet nicht und so weiter. Das ist nicht richtig, sondern es steht geschrieben, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das muss uns jetzt keine Angst machen und soll keine Drohung sein. Es ist eine Tatsache. Und weil Gott es nicht möchte, hat er uns ja so geliebt, dass er Jesus Christus gab, dass wir durch ihn und durch die Nennung seines Namens auch im Gebet zu ihm kommen dürfen. Aber es ist nicht dieser liebe, trottelige Gott, von dem man manchmal den Eindruck hat, wenn die Menschen ihn nennen. Er ist ein Heiliger, er ist ein Schrecklicher, er ist ein Gott der Vergeltung. Und man kann sich ihm nicht nahen, außer durch Jesus Christus. Gottes Andersartigkeit zeigt sich aber auch besonders als unverletzliche und aufgrund seiner Heiligkeit als Christus, ich sagte das bereits, als unnahbar drohende und schreckliche Majestät, aber eben auch wiederum durch Jesus Christus als anziehende, beglückende, gütige und segnende Macht. Gott ist der, der Gericht übt. Er ist der, der in allem gerecht ist und urteilt. Als der, der uns seine Liebe in Christus erwiesen hat, als wir noch seine Feinde waren, und eben als der, der durch Jesus Christus den Menschen eine ewige Errettung anbietet. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir uns also an Gott wenden und schon beginnen, unser Vater im Himmel, dann sollen wir uns bewusst machen, zu wem wir gehen, zu wem wir kommen. Dass wir nicht zu irgendeinem Kumpel gehen, sondern dass wir zu diesem heiligen Gott gehen und jetzt unser Bitten oder auch unser überhaupt, was uns auf dem Herzen liegt, ihm vortragen. Wir sollten uns wirklich in unseren Herzen immer wieder bewusst machen, wer Gott ist und mit wem wir im Begriff sind, ein Gespräch zu führen. Wir tun das doch auch, wenn wir mit Menschen reden. Wenn wir geschäftliche Gespräche führen oder wenn wir vielleicht in die Bank gehen und etwas wollen oder wenn wir zu unserem Chef, zum Arbeitgeber gehen, wie auch immer. Wir bereiten uns doch auf die Gespräche vor. Wir denken doch darüber nach, mit wem haben wir es jetzt zu tun. Und das sollten wir auch tun, wenn wir mit dem heiligen und allmächtigen Gott reden. Sollten wir nie vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Das soll uns wirklich nicht ängstigen, aber es soll uns die richtige Einstellung und die richtige Ehrfurcht lehren, wenn wir mit Gott reden. Durch die Erlaubnis, die Gott uns gegeben hat, ihn himmlischer Vater zu nennen, sollte nicht der falsche Eindruck entstehen, in einer äußerst lockeren und kumpelartigen Art und Weise vor ihn zu treten. Wir müssen, so glaube ich, endlich in der Tiefe begreifen, dass wir uns Gott im Gebet nicht nur verbal mit den Lippen auf eine große Distanz hinnähern, sondern dass wir im Namen Jesu Christi vor sein Angesicht, vor seinen jetzt für uns noch unsichtbaren Thron treten. Wer zu Gott betet, sollte das in der richtigen Stellung seines Herzens und seines Gewissens tun. In Johannes 4, die Verse 23 und 24 lesen wir, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Soweit Johannes 4, 23 und 24. Ich finde, das ist eine mehr als deutliche Aussage, Gott im Geist und vor allem in der Wahrheit anzubeten. Dein Reich komme. Dieser Wunsch nach dem ewigen Reich Gottes kann doch eigentlich nur eine Person aussprechen, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass der Herr Jesus Christus am besten sofort wiederkommen sollte. Gottesfürchtige, wahrhaft christusgläubige Menschen, die aus einem ehrlichen und aufrichtigen Herzen das Reich Gottes herbeisehnen, haben mehr und mehr genug vom Leben auf dieser Erde. Sie sehnen sich wirklich danach, endlich Gott von Angesicht zu sehen, in seine Nähe zu kommen, sichtbar, dass sie nicht mehr glauben müssen, sondern endlich sehen dürfen. Dass sie endlich das erfahren, was wir auch in der Offenbarung finden. Keine Not, kein Elend, kein Hass, die Lieblosigkeiten hören auf. Krankheit, Tod, alles das wird ja aufhören, wird es ja dort nicht mehr geben. Diese Zustände, wonach wir uns eigentlich sehnen, werden hier auf der Erde nicht sein. Aber dort warten sie auf uns. Und deswegen, wenn wir sagen, dein Reich komme, dann können das eigentlich nur Menschen beten, die wirklich auch dieses Reich, diese Ewigkeit im Blickfeld haben. und die sich wirklich danach sehnen, die nicht versuchen, diesen Spagat zu machen, ach, solange es geht, will ich auf dieser Erde bleiben, ich weiß ja, ich komme irgendwann in das Reich Gottes. Wenn ich sage, dein Reich komme, dann wünsche ich mir, dass Jesus kommt, dass diese Zustände, die jetzt herrschen, aufhören und ich in die Gegenwart Gottes komme. Aber damit verbunden auch das Gericht Gottes über diese Erde geht. Menschen, die sich wirklich nach dem Reich Gottes sehnen und darum beten, dass es so schnell wie möglich kommt, empfinden es mehr und mehr als fast unerträglich, die tägliche Ungerechtigkeit, den Hass, die Lieblosigkeit, die Zügellosigkeit, den totalen Verfall sämtlicher Moral, dem Morden, dem Ehebrechen, der Zerstörung von Ehe und Familie. Sie möchten es einfach nicht mehr. Sie sehnen sich danach, dass das alles ein Ende hat. Und ihr Lieben, es wird ein Ende haben. Es wird ein Ende haben, wenn wir den Übergang in sein Reich angetreten haben. Aber dazu muss der Herr wiederkommen. Und deswegen, ihr Lieben, betet darum. Betet darum, ja, Amen, Herr, komme bald, wenn du wirklich willst, dass dein Reich kommen soll. Wenn du das nicht willst, wenn du sagst, nein, du möchtest lieber noch auf der Erde sein und dies und das tun, dann bete aber nicht, dein Reich komme, denn dann bist du nicht in der Wahrheit. Und wir haben vorher gehört, Gott möchte in der Wahrheit angebetet werden. Dieses alles, was ich eben aufgezeigt habe, aber was ich aufgezählt habe, geschieht zwar, aber es geschieht gegen den eigentlichen Willen. Das heißt, was Gott den Menschen eigentlich zugedacht hat. Der Mensch hat von Gott eine perfekte Erde, eine perfekte Schöpfung erhalten. Gott hat gesagt, hier Mensch hast du sie, mach sie dir untertan. Wir können nirgends davon lesen, dass Gott gesagt hat, nimm sie, mach damit, was du willst, zerstöre sie, beute sie aus. Das haben wir nicht gelesen, das hat Gott auch nicht gesagt. Aber nach relativ kurzer Zeit fing das an, dass der Mensch gegen Gott rebelliert hat und dass er anfing, mit der Schöpfung und mit der Erde so umzugehen, wie Gott es eben nicht wollte. Aber Gott hat es ja zugelassen. Er lässt ja den Zustand bis heute so zu. Warum tut er das? Weil er das nicht kontrollieren kann? Wer das denkt, irrt sich gewaltig. Sondern es geht dahin, dass Gott den Menschen erkennen lässt, wo der Umgang mit der Schöpfung und wo ein Umgang ohne Beziehung zu diesem Gott, der alles geschaffen hat, wo das den Menschen hinführt. Und die Menschheit sieht das ja auch mehr und mehr, wo das hinführt, wenn sie ohne den einzigen und wahrhaftigen und lebendigen Gott leben und ablehnen weiterhin, was er angeordnet hat. Gott lässt den Menschen seine Konsequenzen spüren. Das ist das, was wir erleben. Mehr und mehr. Und das ist nicht Gott, der dafür verantwortlich ist, sondern es ist der Mensch. Ein schon in die Jahre gekommener Bruder sagte einmal, Gott tut nicht das, was Menschen tun können, aber er tut das, was Menschen nicht tun können. Versteht ihr? Wir Menschen haben eine Verantwortung gegenüber der Schöpfung und auch gegenüber anderen Menschen, wie wir mit ihnen umgehen. Und wir können nicht sagen, wenn jemand einen anderen erschlägt und sagen, warum hat Gott das zugelassen? Aber das tun die Menschen immer wieder. Sie schieben das Gott in die Schuhe und er hat gesagt, er will es nicht. Du sollst nicht morden. Also wenn der Mensch es trotzdem tut, hält er sich doch nicht an Gottes Anweisung und dann muss er die Konsequenz daraus tragen. Die Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Wenn du also wirklich noch gern auf dieser Erde lebst, dann ist die Sehnsucht nach dem Reich Gottes in deinem Herzen noch viel zu unbedeutend in dir. Und dann solltest du auch nicht beten, dass du dich danach sehnst, das ewige Reich Gottes auf schnellstem Weg, dass es anbrechen soll, denn Gott will im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Die Frage bleibt aber jedoch dann offen, und das kannst nur du dir selbst beantworten, was es ist, dass du es noch so liebst, auf dieser Erde zu sein und hier zu leben. Das solltest du dich fragen. Was ist es, dass du noch so sehr auf dieser Erde leben möchtest, dass du deswegen nicht auf dem schnellsten Weg in das Reich Gottes gehen möchtest oder dass du darum betest, dass der Herr Jesus so schnell wie möglich wiederkommen soll. Das kannst nur du dir selbst beantworten, warum das so ist. Denke darüber einmal nach und beantworte dir diese Frage in deinem Herzen, warum du noch so gerne auf dieser Erde bist. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dass der Wille Gottes im Himmel immer geschieht, ist besonders für wahrhaftige Christen eine absolute Tatsache. Und egal, welche Entscheidung Gott bezüglich dieser Erfüllung seines Willens in ihm für uns unsichtbaren Himmel trifft, diese Entscheidung bekommen wir ja größtenteils nicht bewusst mit. So denke ich zumindest. Aber wir dürfen davon überzeugt sein, dass jede Entscheidung, die Gott trifft, absolut richtig ist, nötig und in seinem gesamten Umfang absolut angemessen. Jede Entscheidung, die Gott trifft, im Himmel und auf der Erde. Aber wie sieht es da mit unserer Zustimmung aus? Mit der Umsetzung seines Willens hier auf dieser Erde? Ich denke, solange es Dinge, Menschen ohne Gott oder sogar andere Glaubensgeschwister betrifft, können wir Gottes Willen doch gerne zustimmen. Aber was ist dann, wenn es ausschließlich um dich persönlich geht? Und wenn es dann vielleicht dazu noch so ist, dass der Wille Gottes erkennbar nicht mit deinen Vorstellungen und Wünschen übereinstimmt? Wir machen es uns oft selbst schwer, weil wir häufig der Überzeugung sind, Gottes Willen nicht wirklich erkennen zu können. Wir machen uns das auf der einen Seite oft schwer und auf der anderen Seite machen wir es uns viel zu einfach. Ja, wer kann schon Gottes Willen erkennen? Ich kann Gottes Willen nicht genau erkennen und wie auch immer. Aber stimmt das tatsächlich? Klar ist doch, Gott hat uns vom Grundsatz her seinen Willen in der Bibel deutlich und eigentlich sehr gut verständlich kundgetan. Und wenn wir in einigen Situationen relativ hilflos sind, dann ist es darum, weil wir nicht genug in dieser Sache in Gottes Wort lesen und studieren oder, wenn es nötig ist, zu handeln, weil wir das, was Gott in seinem Wort anordnet, nicht konkret umsetzen, dann sind wir dabei und wollen hier etwas abschwächen, dann sind wir dabei und sind da etwas zu hart. Und das ist das, was Gott eigentlich ausdrücklich verbietet. Er sagt fast im letzten Satz der Bibel, in der Offenbarung, wenn jemand vom Wort Gottes etwas wegnimmt oder dazu tut, dem soll es nicht gut gehen, der sei verflucht. Und so fängt es an. Wenn wir das Wort Gottes anwenden, aber es nicht genau und konkret tun, dann entsteht es, dass wir den Willen Gottes nicht erkennen, weil wir uns nicht klar nach seinem Wort richten. Wenn wir uns klar nach seinem Wort richten und die Anweisungen, die er uns in der Schrift gegeben hat, befolgen, dann werden wir auch seinen Willen erkennen und vor allem, wenn wir es tun, tun wir das Richtige und wir werden wirklich segnende Frucht sehen. Tun wir das nicht, treten wir auf der Stelle oder es geht alles rückwärts. Das sind die Konsequenzen daraus. Es gibt meines Wissens nach eigentlich kein Gebiet, ja, es gibt selbst keine Situation, in der wir in der Bibel nicht zumindest richtungsweisend erkennen könnten, was der Wille Gottes ist, beziehungsweise wie wir uns bei einer notwendigen Entscheidung verhalten sollen. Aber es mangelt nach meiner persönlichen Erfahrung immer wieder daran, dass wir seinen Willen nur schwer bis manchmal gar nicht erkennen, weil wir zu oberflächlich in seinem Wort forschen und uns stattdessen lieber den Rat oder die vermeintlichen Erkenntnisse von Menschen aneignen. Das ist der oft einfachere Weg, aber ist es auch der richtige? Ist es der weise Weg? Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann mangelt es uns häufig auch beim Erkennen des Willens Gottes, am anhaltenden Gebet und wenn nötig auch am Fasten, um die Erkenntnis seines Willens zu erlangen. Und auch hier im weiteren Verlauf des Textes wird unverschämt anhaltenden Bitten gesprochen, sodass der Gebetene sich durch das anhaltende Bitten überwinden lässt. Also der Gebetene, dem die Bitte vorgetragen wird, lässt sich überwinden. Ja, so ist das, ihr Lieben. Es ist uns möglich, durch anhaltendes Gebet zu echten Überwindern zu werden. Aber was jetzt nicht geschehen darf, ist, dass wir das falsch verstehen, dass wir sagen, wir müssen nur 500 Mal oder 5000 Mal zu Gott dieselbe Sache beten, dann lässt er sich dadurch überwinden. Das tut er natürlich nicht und das ist hier auch nicht gemeint. Sondern was hier gemeint ist mit diesem Unverschämten und zu einer unverschämten Zeit zu kommen und zu bitten, bedeutet, Gott lässt sich also nicht von uns beschwatzen, aber er will durch unser anhaltendes Gebet davon überzeugt werden, wie wichtig uns eine Sache oder ein Anliegen ist. Deswegen verlangt er von uns das anhaltende Gebet und auch, dass wir immer wieder vor sein Angesicht damit kommen. Weil er sehen möchte, wie wichtig ist uns das? Wie sehr bewegt uns das? Wie sehr möchten wir das? Und wir lesen doch auch hier, klopfet an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Bittet, so wird euch gegeben. Haltet doch niemals etwas für selbstverständlich. Worum ihr Gott nicht bittet, ihr bekommt es manchmal trotzdem aus seiner Güte und Gnade. Aber haben sollt ihr doch eigentlich nur das, worum ihr bittet. Merkt euch das bitte. Wenn ihr nicht bittet, werdet ihr auch nicht empfangen. Und wenn ihr Gott nicht sucht, werdet ihr auch nicht finden. Ihr werdet in der Welt dann einiges an weltlichen Dingen finden. Aber wenn ihr diese wirklich von ihm stammende Weisheit und Erkenntnis sucht, werdet ihr sie nur bekommen, wenn ihr an die richtige Tür klopft. Nämlich bei Gott, dem Vater, über Jesus Christus. Aber zurück zu Gottes Willen. Die Akzeptanz von Gottes Willen, von seinen Entscheidungen, sei es im Himmel oder auf der Erde, hängt von deiner persönlichen Einsicht und zum Teil auch von deinem eigenen Willen ab und hoffentlich letztlich auch von der Gewissheit, dass Gottes Entscheidungen immer die richtigen Entscheidungen sind, auch wenn diese Entscheidungen manchmal schmerzlich sind, aber der Verheißung nach aus Römer 8, Vers 28, dienen die Entscheidungen Gottes dem wahrhaft Christusgläubigen Menschen immer zum Besten, auch wenn das, wie bereits eben erwähnt, für unseren Verstand oftmals ein Rätsel bleibt. Von der Erkenntnis und der daraus hoffentlich folgenden konkreten Umsetzung von Gottes Willen in deinem persönlichen Leben hängt es ab, welches geistliche Wachstum du erfährst. Es bringt dich nicht weiter, wenn du sagst, ich folge dem Herrn Jesus Christus schon seit 50 Jahren. Da gibt es welche, die folgen dem Herrn vielleicht erst 5 Jahre und die sind geistlich reifer als der, der das sagt, dass er 50 Jahre Christus folgt. Warum ist das so? Weil ein wahrhaftiger Christ nicht mit dem Alter, das bedeutet mit den Jahren der Nachfolge wächst, sondern er wächst im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Das heißt, wie viel liest er Gottes Wort? Wie oft redet er mit Gottes Wort? Wie oft bittet er Gott darum, genau das, was er jetzt gelesen hat, auch in seinem Leben umzusetzen? Das heißt, Gehorsam und Umsetzung bringen geistliches Wachstum und nicht Jahre oder Zeit. Seinen Willen zu akzeptieren und vor allem umzusetzen, muss im Leben von wahrhaftigen Kindern Gottes oberste Priorität haben, selbst dann, wenn es zur Folge haben sollte, dass wir dadurch Schwierigkeiten der verschiedensten Art erwarten können. Und ihr Lieben, wir werden Schwierigkeiten bekommen. Das, was wir jetzt erleben, ist nur der Anfang. Wir werden Schwierigkeiten bekommen, aber seid getrost. Die Angst und Panik gehört nicht in das Herz von wahrhaft Christusgläubigen. Das sind Menschen, die ohne Gott leben, die nicht von Gottes Geist geleitet sind. Die haben schreckliche Angst und Panik und drehen völlig durch. Gottes Kinder sollen sich darauf berufen und sagen, Herr, wir haben doch deinen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, als der Verstand. Wir sollen wissen, es gibt für Gläubige immer einen Ausweg. Es gibt für Gläubige immer einen Weg, christusgerecht und treu auf dieser Erde zu sein. Nicht ohne Schwierigkeiten, aber mit dem Frieden der Seele und mit dem Ausgang, den Gott so schaffen wird, dass wir ihn ertragen können. Aber ohne Schwierigkeiten wird es nicht gehen. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Das ist eine bescheidene Bitte. Und so soll das sein, ihr Lieben. Christen sind bescheidene Menschen. Das steht nicht. Und täglich gibt uns unseren Austern und Champagner. Ich konnte das nirgendwo finden. Täglich gibt uns bitte unser nötiges Brot. Wenn wir einmal sehen, das Volk Israel ist täglich mit dem Manna versorgt worden. Und irgendwann fingen sie dann an, Herr, wir würden auch gerne Fleisch essen und haben dann richtig gemurrt gegen Gott. Gott hat es getan. Wenn wir an den König Salomo denken, bitte, was ich dir geben soll. Und er hat um etwas gebeten, was wirklich wichtig und nötig war. Es war zwar keine bescheidene Bitte, sondern Weisheit zu bekommen, um Gottes Volk recht zu leiten. Das war schon eine aufwendige Bitte. Aber sie hat sein Herz so beschäftigt, dass er deswegen nicht um Geld und Reichtum und Macht und langes Leben betete, sondern ihm war es wichtig, das zu tun, was vor Gott wohlgefällig ist. Und was hat Gott getan? Er gab ihm das und das andere hat er ihm obendrauf gegeben. Und das wird bei uns auch so sein, ihr Lieben. Wenn wir bescheiden bitten, aber nicht aus dem Hintergrund, dass wir sagen, naja, ich bitte jetzt mal bescheiden, weil ich weiß, Gott wird dann die Fülle geben. Wir können Gott nicht in das Licht führen. Aber wenn unser Herz bescheiden ist und bleibt, dann gibt Gott immer mehr als reichlich. Gott gibt immer so viel, wenn Gott von Überfluss spricht, dann spricht Gott davon, er wird immer so viel geben, dass es für dich reicht und dass es vor allem dazu langt, dass du davon auch noch geben kannst, damit es anderen zum Segen wird. Das ist, wenn Gott von Fülle spricht. Und versteh Fülle bitte nicht dahingehend falsch, dass es so viel ist, und der reiche Kornbauer gesagt hat, oh, jetzt breche ich meine Scheunen ab und baue mir eine neue, damit das alles voll wird. Nein, Gott gibt die Fülle, damit wir anderen daran teilhaben lassen. Darum gibt Gott die Fülle. Und auch das, die Lieben, ist doch einfach nicht Gottes Anweisung, sondern das Denken von Menschen. Sich Vorräte auf viele Jahre zu schaffen, nur für mich und für mich und für mich, hat Gott nicht gesagt. Gott sagt, wenn er Überfluss gibt, dann gebe davon ab. Sorge dafür, dass es deinem Nächsten auch gut geht, wenn es an dir ist, wenn Gott dir diese Überfluss, diese Fülle gibt. Gib uns unser täglich nötiges Brot. Wir können vielleicht höchstens noch sagen, versorge uns bitte täglich mit dem, was nötig ist, um dir zu folgen und deinen Willen umzusetzen. Es steht hier eben nicht, dass wir bitten sollen, dass der heilige und ewige Gott uns mit dem Feinsten versorgen möge, was es auf Erden gibt. Und ich kann hier auch ebenso wenig lesen, dass wir darum bitten sollen, dass er uns so versorgt, dass wir jeden Tag in üppigem Überfluss leben können. Das haben die Jünger auch nicht gehabt. Und das hat die Urgemeinde auch nicht gehabt. Sondern Jesus sagt, jeder Tag hat seine eigene Sorge. Warum? Will Gott dauernd, dass wir sorgende Herzen haben? Nein. Er sagt, das braucht ihr nicht. Denn er sagt, schaut die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht und sie ernten auch nicht. Und euer himmlischer Vater nähret sie doch. Wie viel mehr nicht euch, ihr Kleingläubigen? Gott möchte diese Abhängigkeit von ihm. Ihr Lieben, wir kennen das hier nicht. Oder kaum. Oder nur die wenigsten. Ich muss vorsichtig sein. Aber Geschwister in anderen Ländern, die gar nicht so weit weg sind von Deutschland und Europa. Teilweise sind es sogar Länder, die noch zu Europa gehören. Da ist das so, dass sie nicht wissen, was sie morgen essen werden, geschweige denn, was sie nächsten Sonntag anziehen werden. Aber unser himmlischer Vater nähret sie doch, er bringt sie doch irgendwie durch. Und vor allem, ihr Lieben, diese Geschwister, die in diesen Situationen leben, die sind in dieser Abhängigkeit von Gott und sie sind dankbar für jedes Stück Brot, was sie erhalten. Wir sind schon genervt, wenn mal die Butter ausgeht oder das Brot nicht mehr ganz so frisch ist. Dann fahren wir vielleicht unsere Frau oder unseren Mann an und sagen, oh Mann, dieses knüppelharte Brot und schmeißen das in den Ascheimer. Versteht ihr? Diese Einfachheit, diese Nüchternheit, die sollten wir uns erhalten. Zu wissen, unser himmlischer Vater versorgt uns, aber mit dem Nötigsten, nicht mit dem Köstlichsten unbedingt. Die Frage, die ich mir selbst stelle, ist, ob wir diese im Text doch sehr bescheidenen Bitten in Bezug auf die genannten Bedürfnisse auch in dieser Form zwar mit unseren Lippen vor Gott äußern, aber in unseren Herzen doch vielleicht eher der Wunsch nach Delikatessen und üppigen Überfluss so mancher Art, Form und Vielfalt herrscht. Wenn das bei dir und auch bei mir so sein sollte, dann sollten wir das dem Herrn ehrlich bekennen und ihn darum bitten, dass er uns zu unserem eigenen Wohl davon gänzlich befreit, denn ansonsten wird uns das Verlangen und das damit verbundene Jagen nach diesen Dingen nicht nur von der bibeltreuen Nachfolge abhalten unter Umständen, sondern es wird uns Stück für Stück vergiften und es wird uns in unserem Herzen früher oder später bitter werden. Das ist ein Fakt, eine Konsequenz, die folgt. Wenn wir dauernd um Sachen bitten, wo Gott in seiner Größe und Erhabenheit entscheidet, nein, der oder die oder jener soll das nicht haben, und wenn wir es dann nicht bekommen, dann werden wir bitter gegen Gott. Warum es in vielen äußerlich und in Bezug auf materiellen Besitz deutlich besser geht als dem einen, als dem anderen, ich habe da keine Antwort drauf, ich weiß es nicht. Und das soll auch kein billiges Vertrösten sein, es ist einfach eine Tatsache, dass nur Gott allein entscheidet, wie viel er jedem wahrhaft gläubigen Menschen an geistlichem, aber auch an materiellem Gut anvertraut. Aber eines ist dabei für mich besonders bedeutsam, denn auch das lehrt uns die Bibel in diesem Zusammenhang. Wem viel anvertraut ist, geistlich wie auch materiell, von dem wird Gott auch in dem Maße, wie er das reichlich und viel bekommen hat, zurückfordern. Ich weiß nicht, ob euch das allen so bekannt ist, wenn wir Menschen um einiges manchmal auch beneiden, so ein bisschen, auch geistlichen Dingen, Gaben oder Möglichkeiten, dass wir sagen, wir wären auch gerne so wie sie. Jesus hat einmal zu den Jüngern gesagt, als sie sich ihm in einer gewissen Art gleichstellten, dass er sagte, könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Und sie sagten, ja, das können wir. Und dann sagt er, ja, zum Teil werdet ihr das auch. Trotzdem in dem Wissen, dass sie es am Ende natürlich in der Gesamtheit, wie er es tat, nicht konnten. Und deswegen, ihr Lieben, wem viel anvertraut ist, geistlich wie auch materiell, von dem wird Gott dementsprechend viel fordern, dessen sollten wir uns bewusst sein. Also auch hier, lasst uns überlegen, was wir von Gott erbitten, beziehungsweise worum wir vielleicht jemanden in positiver Weise beneiden. Ich glaube, dass wir uns selbst einen Gefallen tun, wenn wir Gott darum bitten, uns das zu geben, wovon er weiß, dass wir damit in der Lage sind, in einer angemessenen Art und Weise umzugehen, sodass wir ausreichend versorgt sind, aber was viel wichtiger ist, dass du oder ich mit dem uns anvertrauten Gut, so wenig oder so viel das auch erscheinen mag, dass wir es für den Herrn vermehren. Ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht, die Realität zeigt deutlich, dass es für alle Menschen eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellt, wenn es uns außergewöhnlich gut geht. Und wir dann anfangen, die falsche Sicherheit, die oft dadurch vermittelt wird, über die Tatsache zu stellen, dass unser Wohlergehen allein von der Gnade und Güte Gottes abhängig bleibt. Ich denke dabei auch an das Gleichnis vom Kornbauern, der beim Thema Sicherheit absolut auf das falsche Pferd gesetzt hatte. Eines ist ganz sicher, für Gott ist selbst der größte Überfluss und der üppigste Reichtum lediglich in Almosen. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bekannt ist, wenn Menschen auch meinen, besonders wie gut sie materiell dargestellt sind. Für Gott ist das ein Almosen. Und der Text sagt auch ganz eindeutig, ihr Lieben, dass der Herr uns tatsächlich nur gute Gaben geben wird, beziehungsweise solche Gaben, die uns in keiner Weise schädigen werden. Wenn wir Gott also um Fische bitten, so bestätigt uns jeder Text, wird er uns dann eine Schlange anbieten? Wohl kaum. Aber es ist am Ende des Textes eine wichtige Aufforderung, die wir keinesfalls übersehen sollten. Um gute Gaben zu bitten, ist selbstverständlich. Aber die Bitte nach Verständnis und Weisheit durch die Gabe und Vollmacht des Heiligen Geistes sollte die absolut wichtigste Bitte sein, weil wir dadurch alles andere bezüglich des gesamten Inhaltes dieses sogenannten Vaterunser-Gebetes richtig verstehen und für uns auch persönlich anwenden können. Und der Punkt, dein Reich komme, ist auch in Bezug auf die Versorgung durch Gott ganz eng miteinander verknüpft. Dein Reich komme und der Punkt, das, was wir nötig haben, gib uns bitte heute, das ist ganz eng miteinander verknüpft. Denn wenn du das Reich Gottes schnellstmöglich herbeisehnst, wirst du dementsprechend wenig Interesse haben an massiven irdischen Gütern. Wenn du wirklich sagst, von Herzen her, dein Reich komme, dann interessiert dich eigentlich nicht das, was du an irdischem Gut hast, ob das jetzt viel oder üppig oder Reichtum ist. Versteht ihr? Das ist miteinander verknüpft. Wenn du allerdings die Dinge dieser Welt mit Freuden in vollen Zügen genießen möchtest, wird dein Verlangen nach dem ewigen Reich Gottes im Verhältnis eher dürftig ausfallen. Deine Lebenseinstellung und dein gesamter Lebenswandel werden gravierend davon bestimmt sein, ob du wirklich nach dem ewigen Reich Gottes dich sehnst von Herzen oder nicht. Und diese Tatsache wird in deinem Leben mit der Zeit auch mehr und mehr sichtbar werden. Ob du noch mit beiden Beinen völlig auf der Erde lebst und hier auch gerne noch eine ganze Zeit bleiben willst, oder ob du schon immer den Blick gerichtet auf die Ewigkeit hast, auf dieses Reich Gottes und du sagst, Herr, dein Reich komme. Das wird in deinem Leben sichtbar werden und auch in deinem Verhalten. Und vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben jeden, der uns etwas schuldig ist. Bekannter ist dir wahrscheinlich die Übersetzung, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hat, wie einige vielleicht denken oder behaupten, überhaupt nichts damit zu tun, ihr Lieben, dass wir das Heil verlieren, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben. Damit hat das überhaupt nichts zu tun. Wenn du zu Christus wahrhaftig gekommen bist, wirklich Buße getan hast und Gott um Vergebung deiner Sünden gebeten hast, sein Opfer am Kreuz angenommen hast, dann bist du für die Ewigkeit gerettet und deine Lebensschuld ist vergeben. Hier ist etwas anderes gemeint. Hier geht es um das Sündigen von Menschen gegenüber mir und ich bin nicht bereit, diese Schuld zu vergeben, auch in dem Wissen, dass Gott meine gewaltige Schuld an das Kreuz genagelt hat. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir einfach nicht falsch verstehen dürfen. Meine Schuld gegenüber Gott ist immer größer als die Schuld, die ein Bruder oder eine Schwester oder ein anderer Mensch mir gegenüber tun kann. Aber jetzt kommen wir auf den Punkt. Es geht darum, dass wir uns bewusst sein müssen, wenn wir sagen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dann müssen wir uns darüber bewusst sein, wenn wir von uns aus jetzt nicht bereit sind, jemanden, der gegen uns gesündigt hat, zu vergeben, dass wir dadurch unsere Gemeinschaft mit Gott blockieren. Wir blockieren jetzt unsere Gemeinschaft mit Gott. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin zu vergeben, tritt etwas zwischen Gott und mir als Hindernis. Die Beziehung zu Gott ist jetzt gestört. Wir schneiden uns selbst von der Leitung durch den Heiligen Geist und dem Segen Gottes ab. Das ist das, was hier geschieht. Der Heilige Geist wird gedämpft dadurch. Und er zieht sich zurück. Unsere Beziehung zu Gott wird leiden und das wird sichtbar werden auch nach außen. Es kommt nicht selten vor, dass Menschen, die nicht bereit sind, Schuld wirklich zu vergeben gegenüber anderen, und das über einen längeren Zeitraum, dann fängt es an, im Herzen dieser Menschen bitter zu werden. Und wenn die Bitterkeit in das Herz des Menschen Einzug gehalten hat, dann erfolgt daraus Hass. Und wenn der Hass Einzug gehalten hat, dann ist es ganz schlimm geworden. Und deswegen, ihr Lieben, vergeben den anderen. Wir sollen den anderen unsere Schuld vergeben, ihre Schuld vergeben, die sie gegen uns getan haben, damit wir uns nicht selber blockieren und von Gott abschneiden lassen. Das ist es nicht wert. Und vor allem immer wieder in dem Bezug. Gott vergibt uns doch auch immer wieder. Er ist bereit, uns zu vergeben. Und deswegen sollen wir unserem Bruder oder unserer Schwester nicht wahrhaftig vergeben? Selbst die Jünger. Wir wissen, das ist ein ganz heikles Thema. Selbst die Jünger hatten damit ein Problem. Petrus geht zu Jesus und sagt, hey, wie oft muss ich denn nun meinem Bruder vergeben? 7-mal? 70-mal? Jesus sagt, 7-mal, 70-mal. Wenn wir rechnen können, 7-mal, 70 ist 490. Oder? Ich persönlich halte es, also diese Zahl halte ich nicht einfach für eine Metapher, sondern ich sage jetzt mal, Michael und ich haben jetzt ein Problem miteinander. Ich habe jetzt gegen ihn gesündigt. Und jetzt ist die Frage, wir beide in unserem Alter sind ja schon ein bisschen fortgeschritten obwohl wir noch gut beieinander sind, aber wir sind im Alter schon fortgeschritten. Ich unterstelle jetzt mal, dass es nicht möglich ist, wenn wir ein normales Alter erreichen, so Gott will, dass ich 490 Mal in derselben Sache, in derselben Art und Weise gegen Michael sündige. Das heißt in anderer Form durchaus und immer wieder. Aber in derselben Sache und in der gleichen Art und Weise 490 Mal, das halte ich für unmöglich. Und deswegen, ihr Lieben, 7 mal 70 Mal, wir sollten unseren Geschwistern immer wieder vergeben, weil Christus uns doch auch immer wieder vergibt. Mehr als 490 Mal. Ein völlig gestörtes Gottesverhältnis hat nicht selten seinen Ursprung darin, dass ein Kind Gottes sich so stark verletzt sah, dass es nicht bereit war, anderen zu vergeben. Und je länger es aufgeschoben wird, desto schlechter wird der geistliche Zustand. Aber nicht der, der gesündigt hat, sondern der, der nicht bereit war oder ist zu vergeben. Dessen geistlicher Zustand wird immer schlimmer. Der hauptsächliche Grund für ein anhaltend gestörtes Verhältnis zu Gott ist also leider sehr häufig nicht in der Verletzung durch den Nächsten zu suchen, sondern vielmehr in der bei mir nicht vorhandenen Bereitschaft zur wirklichen, wahrhaftigen, von Herzen kommenden Vergebung. Hinzu kommt dann noch, dass Gott zwar nicht meine Schuld der Vergangenheit, also die Schuld vor meiner Bekehrung, als Last auf mir lässt, das haben wir geklärt, das ist vergeben bei der Bekehrung, aber das ist ein weiterer, ganz wichtiger Punkt, und deswegen ist das so viel Gewicht. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt kommt ein weiterer Aspekt dazu. Wenn ich nicht meinem Bruder oder meiner Schwester vergebe, von diesem Zeitpunkt an lässt Gott jetzt auch die Schuld, die ihm gegenüber geschieht, von mir aus, auf meinen Schultern. Das heißt, diese Last schleppe ich jetzt selber. Und das hängt auch damit zusammen, dass plötzlich mein geistlicher Zustand so schwierig wird. Weil die Last, Gott nimmt mir jetzt auch meine Sündenlast nicht mehr ab, sondern lässt sie auf meinen Schultern, damit ich spüre, was es bedeutet, zu vergeben, auch jemand anders zu helfen, dass er seine Schuld los wird, indem ich ihm vergebe. Meine Schuld, die ich allein durch die fehlende Bereitschaft, meinem Nächsten zu vergeben, auf mich lade, und zusätzlich die Schuld, die ich als schwacher Mensch regelmäßig in irgendeiner Form auf mich lade, lässt Gott mich dann als Last so lange tragen, bis ich bereit bin, auch meinem Nächsten, der an mir gesündigt hat, zu vergeben. Und dann kommt auch wieder die Last, die ich mir jetzt selbst auflaste und zu tragen habe, wieder von meinen Schultern runter. Deswegen, ihr Lieben, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergibst du nicht deinem Nächsten, bleibt auch die aktuelle Last deiner Sünde auf deinen Schultern. Und glaub mir, es ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann du zusammenbrichst. Warum muss das erst so weit kommen, der totale Zusammenbruch? Halte dich doch vorher an Gottes Willen, an sein Wort, an seinen Appell an dich. Vergib deinem Nächsten, dass auch er dir deine Sünde wieder von der Schulter nimmt. So erkennen wir also hoffentlich einmal mehr deutlich, dass wenn wir zu Gott um Vergebung unserer Schuld beten, dass der Herr uns unsere Schuld erst vergibt und von uns nimmt, wenn auch wir vergeben. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott führt niemals in Versuchung, aber er prüft seine Kinder, zum Beispiel von Zeit zu Zeit, bezüglich ihrer Leidensbereitschaft. Er prüft sie aufgrund ihres Vertrauens, er prüft sie aufgrund ihres Gehorsams. Und er gestattet zum Beispiel dem Teufel auch, dass er uns versuchen darf, um zu sehen, ja, um was zu sehen? Wie wir mit den geistlichen Waffen, die er uns zur Verfügung gestellt hat, umgehen und wie wir sie einsetzen. Gott hat uns nicht schutzlos zurückgelassen, dass wir dem Teufel nicht widerstehen können. Aber die Waffen, die er uns gegeben hat, gilt es einzusetzen. Und deswegen lässt Gott auch die Versuchung durch den Satan zu, um zu sehen, nimmt das Kind auch die Waffen, die ich ihm übergeben habe. Denn wenn wir das tun, werden wir siegreich aus jeder Anfechtung auch des Teufels hervorgehen, ihr Lieben. In diesen Worten klingt aber natürlich auch mit, dass wir Gott durchaus bitten dürfen, uns nicht zu schweren Versuchungen des Satans auszusetzen, weil wir nur zu gut um unsere eigene fleischliche Schwachheit wissen. Selbst der Herr Jesus betete im Garten Gethsemane, dass, wenn möglich, dieser Kelch doch an ihm vorübergehen möge. Doch er unterstellte sich trotz dieses Wunsches in letzter Instanz dem Willen und der Entscheidung des Vaters. Und so auch bei uns, ihr Lieben. Wir dürfen auch um Bewahrung bitten, dass wir vor diesen ganz schlimmen Sachen verschont bleiben. Aber trotzdem muss auch hier immer mitkommen, Vater, aber dein Wille möge geschehen. Und so darf es auch bei uns sein, ihr Lieben. Bitten um Bewahrung vor schwerer Prüfung durch Gott und Versuchung durch den Satan, ja. Aber am Ende muss aus der Tiefe unseres Herzens die Akzeptanz des Willen Gottes stehen, so wie bei unserem Herrn und Heiland. Dabei, Lukas, hier fehlt ja die dritte Bitte, Lukas schließt eigentlich jetzt dabei, bei diesem Vater unser. Aber wir wissen, es geht ja noch auch im Matthäusevangelium weiter, aber da gehe ich nur ganz kurz jetzt drauf ein. Da stehen ja dann noch die ergänzenden Worte, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das steht hier im Lukas-Text nicht. Da wir uns aber in einer Predigtreihe im Lukas-Evangelium befinden, habe ich natürlich auch den Lukas-Text genommen. Dieses Reich, denn dein ist das Reich. Dieses Reich ist der alleinige Machtbereich des dreieinigen und ewigen Gottes. Dort hat nichts Zugang, was wir als Sünde kennen und bezeichnen, eingeschlossen Krankheit, Tod und Teufel. Wir wissen, dass einmal der Teufel im Buch Hiob, heißt es, die Gottessöhne erschienen, also die Engel erschienen vor Gott, um Rechenschaft abzugeben, unter ihnen auch der Satan. Das heißt, nur nach Gottes Aufforderung gibt es dort Zugang. Nicht selbstverständlich und einfach. Und doch, weil der Satan nun einmal da drinne war, auch nach Gottes Befehl und Aufforderung, schafft Gott ja am Ende nicht nur eine neue Erde, sondern auch einen neuen Himmel. Die ist absolut sündfrei. Da hat auch der Versucher keinen Zugang mehr. Der ist nämlich dann für ewig und immer verschwunden im See, der mit ewigem, unauslöschlichem Feuer brennt. Die Kraft und die Macht Gottes ist unbegrenzt und unerschöpflich. Die Herrlichkeit und Heiligkeit, die von Gott ausgeht, ist so gewaltig, dass ein lebender Mensch in seinem irdischen und somit vergänglichen Zustand den Anblick Gottes nicht ertragen würde und sterben würde. Aber wenn der im Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus, gestorbene Mensch mit seinem nach der Auferstehung neu geschenktem Herrlichkeitsleib in die Gegenwart Gottes eintritt, wird er ihn in aller seiner Herrlichkeit und Heiligkeit endlich sehen dürfen und er wird niederfallen und ihn anbeten, den ewigen und allmächtigen Gott. Und ich hoffe, ihr Lieben, dass wir nun wirklich verstanden haben, dass es nicht darauf ankommt, die Worte des so bezeichneten Vater Unser wortwörtlich als eine Art liturgisches Gebet einfach so herunterzurasseln, sondern dass es auf den gesamten Inhalt unserer Gebete ankommt und eine gewisse Ordnung und Reihenfolge darin vorhanden sein sollte, die dieses Gebet angibt und vorgibt. Gott die Ehre geben erstens, Ehrfurcht vor ihm haben, ihn loben und preisen und ihm in Heiligen Geist und in Wahrheit anbeten und sich gleichzeitig immer darüber im Klaren zu sein, zu wem ich spreche, nämlich zu dem heiligen und ewigen und allmächtigen Gott. Zweitens, Freude und Verlangen zu haben nach dem unvergänglichen und ewigen Reich Gottes. Drittens, Gebet um die Akzeptanz von Gottes Willen, auch wenn dieser nicht mit meinem Willen oder mit meinen Vorstellungen übereinstimmt. Viertens, die Bitte um die tatsächlich notwendige tägliche Versorgung, auch in der bleibenden Gewissheit, dass jeder Tag seine eigene Sorge haben wird. Fünftens, die Bitte der täglichen Vergebung unserer eigenen aktuellen Verschuldung gegenüber Gott, die gekoppelt bleibt an unserer Bereitschaft, auch unserem Nächsten zu vergeben, der gegen mich gesündigt hat, dass wir ihm ehrlich und aufrichtig vergeben. Und letztlich die Bitte, dass Gott uns, wenn möglich, nicht in Situationen bringt, die uns überfordern. Diese Bitte sollte jedoch immer in dem Bewusstsein ausgesprochen werden, dass sein Wille geschehen möge und dass wir uns seinem Willen in jedem Fall unterordnen werden, weil sein Wille und seine Entscheidungen selbst bei Blockade durch unseren Verstand immer das Richtige sind. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, wir preisen deinen Namen, Herr. Du bist ein heiliger Gott. Du bist ein ewiger Gott. Und nur aus deiner Gnade und Güte hast du uns dieses große Geschenk gemacht, Herr, dieses unermessliche, nicht zu übertreffende Geschenk, dass du uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hast, damit er unsere Schuld an das Fluchholz, an das Kreuz von Golgatha hinaufträgt, Herr. Wir danken dir dafür, dass du das getan hast und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, uns immer wieder von unserer Schuld, von unseren Lasten her, die wir auf unsere Schultern legen, durch unseren Ungehorsam gegenüber dir und deinem Wort, dass wir das immer wieder bei dir ablegen dürfen. Aber hilf uns, Herr, auch zu begreifen, dass wir unserem Nächsten, unserem Bruder, unserer Schwester auch ihre Schuld vergeben, die sie uns gegenüber tun, weil wir sonst einfach mit der Last, die wir durch unsere Sünden auf uns laden, selbst zurechtkommen müssen. Und das wäre fatal, Herr. Lehre uns das in unseren Herzen, dass das miteinander verbunden ist und aneinander gekoppelt ist. Herr, wir preisen dich und wir loben dich und beten dich an dafür, dass du uns täglich versorgst mit dem, was wirklich nötig ist. Herr, und wir danken dir für den Ausblick, den du uns gegeben hast und immer wieder auch neu geben willst, den Ausblick auf dein ewiges himmlisches Reich, wo diese paradiesischen Zustände herrschen werden, Herr, die wir uns hier auf der Erde immer wünschen, die hier aber aufgrund der Sündhaftigkeit der Menschen nicht möglich sind. Hilf uns, Herr, dass wir dein Reich und dein Kommen, Herr Jesus, fest im Blick haben, Herr. Denn das wird uns helfen, das hier auf dieser Erde so lange zu ertragen, bis du dann tatsächlich in Herrlichkeit wiederkommst. Ja, Herr Jesus, komme bald, lieber Herr. Amen.